Ja, Vater im Himmel, im Namen von Jesus sagen wir dir Danke, dass wir so dürfen zu dir kommen, in deiner Gegenwart sein und in deiner Gegenwart bleiben. Und wir bitten dich jetzt im Namen von Jesus, dass du durch den Geist Gottes wirken tust an unseren Herzen und das Wort Gottes lebendig machst. Amen. Ja, der Psalm 73 hat es in sich. Psalm 73 tut so richtig aufzeigen, so die ganze Perspektive eben so von Machtmenschen, die scheinbar sorglos sind und die Welt bestimmen. Scheinbar geht es ihnen immer gut. Und nachher sieht der Psalmist wie so das ganze Leben und merkt, aha, in der Ewigkeit sieht es nachher wieder anders aus. Und Eva und ich lesen momentan so ein bisschen Psalmen lesen in unserer stillen Zeit. Und wir sind momentan gerade im Psalm 37. Also nicht 73, sondern 37. Wenn man die zwei Nummern kehren tut, dann kommen wir zu einem Psalm, der die ganze Zeit sagt, ja, der Gottlose, denen geht es schlecht, aber der Gottesfürchtige, denen geht es gut. Und wenn wir so den Psalm gelesen haben, das geht hin und her die ganze Zeit so, haben wir beide gefunden, ja, also in dieser Welt ist das gar nicht immer so. Und wenn man jetzt eben vom Psalm 37 auf Psalm 73 geht, dann kommt wie die Auflösung und dann merkt man, aha, wir müssen wie weiter schauen. Und auch in unserer Weltgeschichte müssen wir eben Perspektiven immer wieder auch so einnehmen, dass wir nicht nur die Welt sehen, sondern wie eine Art darüber aus in die Ewigkeit schauen. Und wenn wir die Ewigkeit schauen, dann macht das Leben Sinn. Und ich habe jetzt schon zwei Predigten gehalten über die drei Eckpfeiler von einem sinnvollen Leben. Und ich habe diese Predigtreihe angefangen, eigentlich weil der Matthias ja so, einfach Knall auf Fall von uns weggerufen worden ist. Und ich habe gehört, dass Agnes gerade vorhin noch am Eingang war, da von der Helsmee, und wahrscheinlich nicht mal Dankeskarten verteilt hat und es auch nicht schafft, leider da zu uns hineinzukommen, wo wahrscheinlich ganz viele Erinnerungen eben natürlich total präsent sind. Und danke, Marianne, dass du für Agnes gebetet hast. Und ich denke, es wäre gut, wir würden das auch nochmal machen, jetzt gerade zum Anfang von dieser Predigt. Und darum bitte ich euch doch aufzustehen. Vater im Himmel, im Namen von Jesus, tun wir gerade die Agnes jetzt in deine Hand legen, tun sie dir darbringen, wie es schon Marianne gebetet hat. Und wir segnen sie in deinem Namen, Jesus Christus. Du weißt um die enorme Trauer, die sie muss verarbeiten muss. Du weißt um den enormen Verlust. Auch wenn sie wissen darf, dass der Matthias eine Ewigkeitshoffnung hatte, so ist es eben doch ein Abschied. Und danke, Jesus, dass du bei den Weisen und Witwe bist. Und ja, Agnes ist jetzt so eine Witwe, die einfach loslassen muss. Ist jetzt so eine Lebensphase, wo sie einfach loslassen muss. Und wir segnen sie einfach im Namen Jesus, bitte dich, dass du sie abholst, wo sie ist, und dass du sie aus dieser Situation zu dir ziehst. Amen. Ich danke dir. Ja, das Leben ist eine Reise. Du planst auch diese Reise am besten vom unvermeidlichen Ziel her, deinem Tod. So kommt uns das im Buch Prediger entgegen. Das Buch Prediger ist ein Buch vom Alten Testament und tut sich eigentlich ein ganzes Buch lang immer wieder fragen, was ist eigentlich der Sinn vom Leben? Und ich finde, wenn man das Buch zusammenfasst, dann kommt man ungefähr auf diese drei Punkte. Also wir tun ja alles vom Ziel her planen, wenn wir es wirklich ernst meinen. Und so ist es gut, wenn man das Leben vom Ziel her planen tut. Aber ich tue natürlich nicht die Predigt wiederholen, die ich damals da gehalten habe. Denn meine letzte Predigt war, du bist Gottes Geschöpf, Du darfst dich an der Schöpfung erfreuen. Und das dürfen wir uns auch im Glauben an Jesus Christus. Wir dürfen uns an dieser Schöpfung erfreuen. Gott ist ein Schöpfergott. Er hat die Schöpfung geschaffen, dass wir als Geschöpf uns an dieser Schöpfung erfreuen. Und dann kommt eben der dritte Punkt, das kommt heute dran. Das Leben ist ein Geschenk, für das du dich dereinst verantworten musst. Und das ist also der Punkt, wo ich da wieder dahinter gegangen bin, hinter die Predigt, habe ich gedacht, über Verantwortung und über Gericht predigen, das macht man als Prediger eigentlich nicht so gern. Man tut lieber die Gnade Gottes betonen und die Freude im Glauben. Aber wenn man ganz ehrlich ist, sind wir eigentlich froh, dass es ein Gericht einmal gibt, weil in dieser Welt ist so viel Ungerechtigkeit vorhanden, wo sich nicht einfach alles auflöst. Und wenn man an eine Ewigkeit denkt, wo Gott einmal richten wird, dann kann einem das auch in eine Gelassenheit führen, dass man sagen kann, okay, Gott hat es im Griff. Das Leben ist ein Geschenk, für das du dich dereinst verantworten musst. Das gilt für jeden Mensch. Da aus dem Buch Prediger, nach der guten Nachricht Bibel, fassen wir alles zusammen, so kommen wir zu dem Ergebnis. Nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Über alles, was wir tun, wird Gott Gericht halten. Über die guten und die schlechten Taten, auch wenn sie jetzt noch verborgen sind. Und dann aus dem Neuen Testament, Hebräer 9, 27. Und wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Was heisst jetzt das für uns als Christen? Als erstes können wir sagen, wir brauchen Jesus. Und das wissen wir ja. Wir brauchen Jesus, weil wir Vergebung brauchen, die wir dann auch weitergeben sollen. Er schenkt uns Vergebung und die Vergebung, die sollen wir weitergeben. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns von der Herrschaft, von unserem eigenen Egoismus befreien kann. Und wenn ich das immer wieder betone, ich bin überzeugt, der Heilige Geist ist die einzige Macht in diesem Universum, die stärker ist als unser Egoismus in unserem Leben. Alle Philosophien sind ja wunderbar und viele Philosophien gehen davon aus, dass der Mensch das, was er erkennt, auch wirklich tun kann. Aber wenn wir in unser Leben schauen und wenn wir die Weltgeschichte schauen, dann lehrt uns die Weltgeschichte etwas anderes. Der Mensch ist letztlich unter Sklaverei von seinem eigenen Egoismus. Aber der Geist Gottes, wenn wir den Geist Gottes herrschen lassen in unserem Leben, dann tut er den Egoismus besiegen, wenn wir das wollen. Vergebung bewahrt uns vor dem Endgericht. Der Heilige Geist befähigt uns zu guten Werken, weil wir eben durch ihn den Egoismus überwinden können, die dann vor dem Richterstuhl Christi nicht verbrennen. Und um diese zwei Sachen geht es vor allem heute Morgen. Es geht um Endgericht und es geht um den Richterstuhl Christi. Vielleicht ist das eine neue Botschaft für dich, dass du einmal wirst vor einem Gericht stehen, als Christ. Aber vor einem ganz besonderen Gericht. Und das tue ich heute, probiere ich zumindest aufzuzeigen. Zuerst kommen wir zum Endgericht. Das letzte Gericht, das jüngste Gericht genannt oder der jüngste Tag genannt. Die Bibel bezeugt das Endgericht für Ungläubige, nicht für Gläubige. Und Christen entgehen dem Endgericht, weil sie im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Das ist ein positives Buch. Momentan hören wir viel da von dem Epstein oder Epstein, oder wie man dem immer sagt. Das ist nicht ein Buch, das sind mega viele Files, aber irgendwo durch ist es auch ein Buch. Und all die, die dort in diesem Buch niedergeschrieben sind, die werden jetzt in den Medien ausbreitet und da kommen, sind jetzt Rücktritte eingegeben worden und Zeug und Sachen. Es ist schon besser, wenn man in dem Buch des Lebens eingeschrieben ist, bei Gott. Und Jesus sagt im Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Wohlverstanden, der wird nicht einfach ewiges Leben überkommen. Also das Christentum ist nicht eine Religion, die uns vertröstet auf den Tod. Weißt du, wenn du jetzt brav glaubst und brav lebst, dann kommst du mal im Himmel. Das ist nicht das Christentum. Das mögen andere Religionen sein, aber nicht das Christentum. Das Christentum sagt, du kannst den Himmel schon jetzt in deinem Herz haben. Der Himmel kommt hier und jetzt zu dir. Das ewige Leben fängt jetzt an. Nicht erst, wenn du gestorben bist. Darum sagt Jesus, der hat ewiges Leben. Ja, wie geht das? Der hat ewiges Leben, weil der Geist Gottes, Gott selber, in ihm wohnt. Und Gott ist das ewige Leben. Wie Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Gott ist das ewige Leben. Und wenn der Heilige Geist Gottes in uns wohnt, dann wohnt das ewige Leben in uns. Das heisst, die Ewigkeit fällt jetzt schon an, in unserem Herz. Der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Und da ist eben das Endgericht gemeint. Sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Das heisst, schon im jetzigen Leben lebt er eben nicht in der Sphäre vom Tod, sondern er lebt in der Sphäre vom ewigen Leben, das ist schlicht und einfach das unsichtbare Reich Gottes. Und das unsichtbare Reich Gottes manifestiert sich durch den Geist Gottes in unserem Leben. Wenn der Geist Gottes in unserem Leben, in unserem Herz kann regieren, dann manifestiert sich durch die Früchte des Geistes. Und unter anderem, aber gleich sind die Früchte des Geistes enorm wichtig, wie es eine Manifestation vom ewigen Leben ist. Also, Christen dürfen sich freuen darüber, wir dürfen Gewissheit haben, dass wir nicht ins Gericht kommen. Dass wir nicht in das Endgericht kommen. Weil wir uns bewusst sind, auch wir könnten in dem Endgericht nie bestehen. Weil auch wir Zeug verbockt haben. Aber Jesus Christus hat uns vergeben. Und weil er uns alles vergeben hat und wir in dieser Vergebung leben tun, dürfen wir sicher sein, dass wir nicht in das Endgericht kommen. Weil er uns ja vergeben hat. Das Endgericht ist für die Personen, die sagen, ja, ja, wenn Gott mal richtet, ja, so gut, ich kann für alles gerade stehen. So und ähnliche Sachen habe ich schon gehört von Leuten. Und dann schudert es mich manchmal. Ich muss ganz ehrlich sagen, das könnte ich nicht. Muss ich ehrlich bekennen. Ich könnte nicht einfach für mein Leben gerade stehen, für alles, was ich gemacht habe. Ich bin von Herzen dankbar, dass es Vergebung gibt. Und ich freue mich, dass wir als Christen eben das ewige Leben dürfen haben und dürfen wissen, wir kommen nicht ins Gericht. Jetzt gibt es aber für Christen einen Richterstuhl Christi. Manche Christen sind sich dessen gar nicht bewusst. Sondern haben einfach die Botschaft verinnerlicht, wir kommen nicht ins Gericht. Und das stimmt. Aber es gibt einen Richterstuhl Christi, wird manchmal auch Preisgericht genannt. Christen kommen also nicht ins Endgericht, müssen sich aber vor dem Richterstuhl Christi verantworten. Da aus Römer 14,10. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Das sind Glaubensbrüder gemeint. Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Und dann 2. Korinther 5,10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Also wir werden einmal, wenn wir sterben und wenn Jesus Christus eben wiederkommt, wenn die Auferstehung stattfinden wird, dann werden wir vor dem Christenstuhl Christi stehen. Was passiert denn dort? Das wird in 1. Korinther 3, 12 bis 17 beschrieben. Wenn aber jemand auf den Grund, und da ist die Meinung auf dem Fundament von Christus im Gemeindebau, wenn aber jemand auf den Grund Gold, Silber, kostbare Steine, das sind alles Materialien, die nicht verbrennen können, Holz, Heu, Stroh, das sind Materialien, die können verbrennen, baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag, und da ist der Richterstuhl Christi gemeint, wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Das heisst, der Richterstuhl Christi kann man sich als Feuer vorstellen, wo alles, was verbrennen kann, verbrennt. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, was verbrennt denn? Ja, die Werke, die nicht Ewigkeit Bestand haben. Und im 1. Korinther 3 steht das, im 1. Korinther 3,10 wird uns gezeigt, was nicht Bestand hat vor Gott. Und wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt werde, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Da ist Agape-Liebe gemeint. Liebe, die uns Gott durch seinen Heiligen Geist schenkt, die uns befähigt, unsere Mitmenschen zu lieben, auch dann, wenn sie uns auf den Geist gehen, und die uns sogar befähigt, Feinde zu lieben. Liebe, was wir aus Liebe tun, das hat Ewigkeitswert. Was wir aus egoistischem Motiv tun, das wird man alles verbrennen. Und was passiert jetzt, wenn das alles verbrennt, was wir aus egoistischer Motivation gemacht haben? Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer erweisen. Wenn jemand das Werk bleiben wird, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Jesus hat gesagt, wir sollen uns Schätze sammeln im Himmel. Wenn jemand das Werk verbrennen wird, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer. Das heisst jetzt also, aus dem heraus kann man schliessen, wenn ein Christ in einer christlichen Gemeinde, in einer christlichen Kirche, dass sich engagiert und für das Reich Gottes sich engagiert und das Engagement eigentlich aus egoistischen Gründen erfolgt, dann wird er im Endgericht, im Preisgericht, wird er nicht einfach, ich weiß auch nicht, irgendwie gar nicht durchkommen, sondern er wird dort durchkommen, aber alles, was aus egoistischer Motivation da worden ist, wird er nicht mit in den Himmel nehmen können. Sondern es wird verbrennen. Und dann heisst es eben, so wird er Schaden leiden. Doch so wie durchs Feuer. Dann wird er halt all die Taten, die vielleicht so wunderbar schön ausgesehen haben, die sind halt dann nachher nicht mehr rum. Hingegen vielleicht Christen, die vielleicht in dieser Welt gar nicht gross rauskommen, die vielleicht die Leute gar nicht gross beachten, was eigentlich der tut, weil es vielleicht nicht so hoch daherkommt, sondern es sind vielleicht kleine Sachen, die da gemacht werden, vielleicht mal ein Kärtchen schreiben, einfach jemandem einfach so aus Liebe zu dieser Person. Oder vielleicht da teils mehr Abfolter putzen, wo man nicht gross sieht. Also gerade das Putzteam sieht es auch, und sonst sehen sie eigentlich, ja, wir sind gross beachtet. Was? Was meinst du? ja, aber wenn man das aus Liebe macht, hey, das mache ich jetzt für Jesus Christus, das mache ich jetzt aus Liebe zu meiner Glaubensgeschwister, das mache ich gern. Ja, wenn man vielleicht einmal irgendwie zu Unrecht irgendwie, sag mal, verleumdet wird und dann nicht einfach zurückgibt und auch verleumdet wird und sagt, das ist doch dumm, ich weiß, aber pst, bleibt unter uns. Sondern einfach sich sagt, okay, nein, ich bin zwar hässig und ich sage es auch Gott, dass ich hässig bin, aber ich überlasse das Gott und ich schlage nicht zurück im Wort und so. Ich lasse das. Dann ist es auch eine Tat aus Liebe. Liebe zeigt sich in Taten und Liebe zeigt sich in Dingen, die man eben gerade nicht tun. Und all das, was ich aus Liebe tun, das dürfen wir mal mitnehmen in den Himmel. Aber wir kommen in den Himmel nicht wegen dem, was wir aus Liebe getan haben. Sondern wir kommen nur in den Himmel wegen dem, was Jesus Christus am Kreuz für uns vollbracht hat. Und uns vergeben hat. So ist uns also vergeben, aber das, was wir aus dieser Vergebung heraus leben und aus dem Geist Gottes inspiriert tun, für das dürfen wir sogar mal Lohn bekommen. Im Himmel. Wie das dann genau aussieht, das weiß ich auch nicht. Das, denke ich, sind die Schätze, die Jesus sagt, wir sollen nicht irdische Schätze sammeln, sondern Schätze, die nicht vergönnt. Jetzt denkst du vielleicht, ja, St. Markus, komm, das kann doch nicht sein. Also echt jetzt. Also was? Also, jetzt habe ich immer gemeint, Christen kommen nicht ins Gericht. Und jetzt erzählst du davon, Richterstuhl und so. Gott ist doch sicher nicht so. Also wenn es um Kirche geht, wenn es um Gemeinde Gottes geht, dann ist Gott, dann meint, also Gott meint sicher sonst ernst, aber da meint es wirklich extrem ernst. So geht es dann weiter. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Gott kümmert sehr stark, wie wir mit dem Tempel Gottes umgehen. Und wenn man da aus egoistischer Motivation ja, einfach da rumtrampelt, dann also auf andere rumtrampelt, dann nachher ist das etwas, was Gott sieht. Und die Bibel sagt uns, dass du machst gescheiden nicht. Sondern vom Geist Gottes inspiriert soll man eben gut zu tun. Okay, müssen wir jetzt Angst haben? Ich behaupte, Angst vor Gott gehört nicht zur Jüngerschaft. Römer 8, 15. Wir müssen keine Angst haben vor Gott. Sondern Gott schenkt uns einen Geist der Sohnschaft, in dem wir dürfen rufen, Abba, Vater. Angst ist nicht in dieser Liebe. Aber wir sollen Gottes Furcht bzw. Ehrfurcht haben. Und ich denke, das ist etwas, was gerade auch in den Freikirchen vielleicht noch ein bisschen, wieder ein bisschen mehr kommen dürfte. Ehrfurcht vor Gott. Wenn man zum Beispiel anbeten tut, so eben vor der Predigt am Anfang vom Gottesdienst, dann ist das für mich immer ein Ehrfurchtsmoment. Dann bin ich mir wie bewusst, jetzt stehe ich innerlich vor Gott. Ich stehe vor Jesus. Ich werde mal vor ihm stehen bei dem Preisgericht, vor dem Richterstuhl Christi. Aber ich stehe jetzt schon vor ihm. Und es ist ein gnädiger Gott. Es ist der Gott, der am Kreuz für meine Schuld gezahlt hat. Und da bringe ich ihm Dank. Und da hätte ich einfach bei ihm zur Ruhe kommen. Aber ihm auch sagen, du bist nicht nur mein Retter, sondern du bist auch mein Herr. Ehrfurcht. Und wir haben durchaus Bibelverse im Neuen Testament, die die Ehrfurcht lehren. 1. Petrus 1, 17. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person nach eines jeden Werk richtet, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft oder eurer Pilgrimschaft in Furcht. Und auch da, das ist ganz sicher nicht Angst gemeint, sondern da ist Ehrfurcht gemeint. Ehrfurcht vor Gott. Die Ehrfurcht vor Gott tut Gott ins Zentrum von seinem Leben stellen. Als Ausgangspunkt, wo sich alles soll drum drehen. Alles sich soll daran ausrichten. Oder Philipper 2, 12 bis 13. Daher, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Auch da, das ist nicht gemeint, dass wir Angst haben vor Gott, sondern da ist gemeint, richte dich aus nach dem ewigen Gott. Bitte bewusst, wer das eigentlich ist. Das ist nicht einfach ein Kumpel. Und schon gar nicht das Hundli, das du irgendwie mitnimmst auf deinem Lebensweg und sagst, gell, Jesus, du segnest ihn schon, gell? Ich sage, wo du es geht und du tust ihn segnen, gell? Das ist das absolute Gegenteil von Ehrfurcht. Sondern Ehrfurcht ist, du bist die Majestät. Du bist der Punkt, wo mein ganzes Leben richtet sich nach dir aus. Ich weiss, wer du bist. Du bist mein Herr. Der mich gerettet hat. Du hast mich erkauft mit dem teuren Blut und darum gehöre ich dir. Wenn so ein Befehl kommt, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Das ist schon ziemlich tough, oder? Ich habe in einer Schrift, die so von der vergangenen Erweckung, die eigentlich teils nicht daraus entstanden ist, habe ich etwas ganz Spannendes gelesen. Da schreibt einer, eine Verheißung von Gott ist etwas ganz Sicheres. Wenn er uns aber einen Befehl gibt, dann ist das mindestens so sicher. Wieso? Weil wenn Gott etwas befiehlt, dann gibt er Kraft dazu. Und darum sage ich, yes, we can. Und der Bibelvers geht weiter. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Also Gott gibt den Befehl, aber der Geist Gottes wirkt sogar das Wollen, wenn man dem Geist Gottes Raum geben. Und wir geben dem Geist Gottes Raum, indem wir Jesus Christus zum zentralen Punkt von unserem Leben machen. Und Jesus Christus nicht nur unser Retter ist, sondern auch unser Herr ist. Dann fühlt sich der Geist Gottes wohl. Dann kann er wohnen in unserem Herz. Und dann wird er das Wollen vollbringen. Und eben dann auch das Wirken. Und so ist also das Gericht zweierlei Sachen. Wir dürfen uns als Christen freuen. Wir kommen nicht in das Endgericht. Wir wissen, wir würden es gar nicht überstehen. Weil wir sind von dieser Vergebung von Jesus Christus total angewiesen. Und durch die Vergebung von Jesus Christus werden wir auch nicht gerichtet. Durch seine Vergebung sind wir mit dem Buch des Lebens eingetragen. Wir sind erkauft durch sein Blut. Und dann das andere, Jesus Christus ist unser Herr. Und wir werden mal vor dem Herr Rechenschaft ablegen. Wie man das ja von jedem Herr macht, früher oder später. Werden wir mal Rechenschaft ablegen. Und dann dürfen wir sogar belohnt werden für all das, was der Geist Gottes in unserem Herz an Wollen hervorgebracht hat und an Willen für das Wollen dann nachher durch das Wollen, Entschuldigung, nachher eben auch zur Ausführung kommt. Es ist der Geist Gottes, der in unserem Herz Ewigkeitsfrucht sät Und es sind nachher wir mit unseren Händen und Füßen und mit unserem Mund, mit unseren Ohren und Augen, wo nachher eben dann die, das, was der Geist Gottes uns inspiriert dazu, dann macht. Also wenn man das nächste Mal arbeitet, dann denk doch daran, hey, du stehst vor deinem Herr. Das ist ein Punkt, wo du einfach kannst, vor deinem Herr wieder zur Ruhe kommen. Es ist ein Gnadenthron. Er hat für dich gezahlt am Kreuz. Er hat dich gekauft. Er hat dir dein Herz gereinigt und er hat dir das gereinigte Herz im Geist Gottes einflüssen lassen. Und in der Anbetung stehen wir vor ihm und sagen einfach Danke dafür. Tun uns wieder neu ausrichten auf ihn, weil er das Zentrum von unserem Leben ist. Und das ist auch das Ziel von dem Anbetungsabend vom 27.03. Das kann man sich gut merken. 27 plus 3 gibt 30. So merke ich mir immer die Nummern. Die Quersumme. Ich kann immer so, wenn ich irgendwo bin, durch immer Quersumme merken. Am 27. März ist der Lobpreisabend. Und dann ist es so ein Moment, wo man einfach in dieser Gegenwart Gottes wollen sein, egal wie viele wir sind, einfach dieser Gegenwart Gottes und einfach bei Gott zur Ruhe kommen. Und wir als Leitungsrat gehen diesen Mittwoch in Telsemee, Zürich-Oberland, nach Uster. Die haben dort fast jeden Tag Lobpreis. Manchmal nur, am Morgen früh sind es manchmal nur 2 bis 4 oder bis 6 Leute. Und ich war mal am Mittwochabend, das war um 19:30 Uhr. Und ich dort war und dachte, okay, das ist einfach eine kleine Runde. Es sind etwa 10 oder 12 Leute. Ich dachte, ja, easy, oder? Und nachher ist die Anbetung. Und das ist eine bisschen besondere Anbetung. Da wird einfach gesungen und sie zeigen keinen Text. Aber wir machen dann das am 27. März. Wir zeigen Text. Aber sie zeigen keinen Text. Und da habe ich gefragt, wieso zeigen die denn keinen Text? Und dann haben sie gesagt, weißt du, es geht einfach darum, dass wir in die Gegenwart Gottes kommen. Und die Lieder kann man dann mit der Zeit schon. Also einfach in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Und das habe ich dann auch. Dann habe ich gewusst, jetzt stehe ich vor Jesus, vor meinem Herr. Und dann bin ich in die Gegenwart Gottes hineinkommen. Als ich irgendwie nachher 20 Minuten oder so mal rumgeschaut habe, habe ich gemerkt, oh, hups, jetzt sind es etwa 60 Personen. Ja, und dann war es so ein Lobpreisabend. Wir wollen uns als Leitungsrat plus Zina und sofern der Raffi sich auch einrichten kann, familiär oder so, dann auch der Raffi, wenn wir das einfach mal erleben, um uns einfach inspirieren lassen und auch geistlich uns vorbereiten zu lassen für so einen Abend. Und dann, eben am 27. März, machen wir das auch zum ersten Mal und wollen einfach so einen Moment haben, wo man vor einfach gegenüber von Jesus kommt. Es kommt gar nicht so davon, was für Lieder wir dann singen. Sondern das Allerwichtigste ist, dass wir quasi unser Herz in die Hände nehmen und unser Herz Jesus entgegenstrecken. Und sagt er, Jesus, da bin ich. Du bist mein Herr. Ich bete. Herr Jesus, ja, das sage ich mir gerade jetzt. Da bin ich. Du bist mein Herr. Danke für das, was du vollbracht hast. Und wir bitten dich, dass du durch den Geist Gottes das Wort Gottes bezeugen tust in unseren Herzen und dass uns das nachgeht und prägen tut. Und dass wir vor allem immer wieder neu dafür Danke sagen für die enorme Gnade. Uns ist vergeben. Und dass wir aus dieser Gnade dürfen wissen, wir dürfen durch den Geist Gottes inspirierte Taten vollbringen. Agape, Liebe, Leben. Alles aus deiner Gnade. Danke, Jesus. Amen.